Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zu Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. In unserer heutigen Podcast-Episode hier im Darmtalk wollen wir uns der umstrittenen Analyse der Darmflora, der sogenannten Mikrobiomanalyse, widmen. Als Gesprächspartnerin bitten wir Dr. Corinna Geiger zum Mikrofon. Dr. Corinna Geiger ist seit vielen Jahren als Gastroenterologin tätig und behandelt in ihrer Ordination in Wien auch zahlreiche Patientinnen und Patienten mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Dabei wird sie im Zuge der Kontrolltermine ihrer Patientinnen und Patienten auch immer wieder mit Fragen zum Thema Mikrobiomanalyse konfrontiert. Immerhin boomen die Angebote zu solchen Analysen regelrecht. Lediglich der Versand einer Stuhlprobe reicht dafür. Klingt doch eigentlich ganz einfach, oder? Oft gehen die Ergebnisse dieser Analysen dann mit konkreten Ernährungs- oder Nahrungsmittelergänzungsempfehlungen einher. Doch wie aussagekräftig sind Mikrobiomanalysen tatsächlich? Kann man durch solche Analysen und die damit einhergehenden Empfehlungen tatsächlich sein Wohlbefinden bzw. seinen gesundheitlichen Zustand verbessern? Was genau ist eigentlich das Mikrobiom und welche Rolle spielt es im Rahmen einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung? Diese und weitere Fragen wollen wir in unserer heutigen Episode mit Dr. Corinna Geiger klären und sind schon sehr gespannt auf Ihre Meinung und Empfehlung zum Thema Mikrobiomanalyse. Liebe Frau Dr. Geiger, bevor wir uns dem Thema Mikrobiomanalyse widmen, würden wir im ersten Schritt gerne erfahren, was genau ist eigentlich das Mikrobiom und was sind die Aufgaben eines Mikrobioms? Könnten Sie uns das vielleicht in ein paar Sätzen erklären?
Also unter dem Mikrobiom versteht man die Gesamtheit aller Mikroorganismen im Körper. Das heißt jetzt nicht nur im Darm, sondern die gibt es natürlich auch auf der Haut. Die gibt es in unseren Bronchien und so weiter. Wir sprechen ja heute über das Intestinale, also das Darmmikrobiom. Und das bedeutet eben, wenn wir über Mikroorganismen sprechen, eben nicht nur die Bakterien. Und die werden ja ganz gerne analysiert, sondern da sind auch Viren mit dabei und auch Pilze. Und was für uns eben wichtig ist, ist die sogenannte kommensale Flora. Das sind die Mikroorganismen, die mit uns in Symbiose leben, also in einer Art Ehe. Und die sind für uns sehr wichtig, weil die einige Funktionen erfüllen, die wir nicht können, also die unsere Darmzellen selber nicht leisten können. Dazu gehört die Synthese von Vitaminen, zum Beispiel das Vitamin B1, das Vitamin B6, das Vitamin B12, das Vitamin K, also alles ziemlich wichtige Vitamine für unsere Nerven, für unsere Blutgerinnung. Und die Bakterien synthetisieren auch kurzkettige Fettsäuren, die wiederum zur Ernährung unserer Darmzellen selber dienen und die mit ausreichend Energie versorgen, die auch antientzündlich wirksam sind. Die Bakterien und auch Viren, soweit wir wissen, sind zusätzlich wichtig für Entgiftungsfunktionen. Sie helfen uns bei der Bekämpfung tatsächlich schädlicher Mikroorganismen, also dass die eben keine Überhand bekommen in der Zusammensetzung unserer Darmflora. Ja, das sind jetzt nur ein paar Funktionen. Die Liste geht weiter und weiter und weiter. Aber wir sehen, die Mikroflora spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Klingt ganz danach. Und wenn wir uns jetzt dem Thema chronisch entzündliche Darmerkrankungen widmen, welche Rolle nimmt Ihrer Meinung nach das Mikrobiom hierbei ein? Beziehungsweise in welchem Zusammenhang steht unser Mikrobiom mit unserer Erkrankung nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft?
Also, wo sich die Wissenschaft einig ist, ist, dass wir bei entzündlichen Darmerkrankungen eine sogenannte Dysbiose haben. Das heißt, ein Ungleichgewicht in unserem Mikrobiom und dessen Zusammensetzung. Mhm. Das Schwierige an der Sache ist, wir können in den meisten Studien eben nicht fehlerfrei nachweisen, warum das entsteht. Da spielen ja sehr viele Faktoren eine Rolle. Also das eine ist zum Beispiel Ernährung. Mit dem, was wir essen, füttern wir bestimmte Bakterien oder halt auch nicht in unserer Darmflora oder in unserem Mikrobiom. Und entsprechend verändert sich das Mikrobiom langfristig. Jetzt wissen wir ja, dass viele CED-Patienten damit kämpfen, was sie vertragen und was sie nicht vertragen und dann oft viele Lebensmittel weglassen oder weglassen müssen. Also verändert sich automatisch die Zusammensetzung des Mikrobioms. Und ob das jetzt pathologisch ist oder nicht, also wo die Henne und wo das Ei ist, ist in dem Fall schwierig zu sagen. Hinzu kommt, dass die Entzündung selbst genau dasselbe Phänomen verursacht. Also Entzündung fördert Dysbiose, aber auch Dysbiose wiederum fördert Entzündung. Also es geht in beide Richtungen. Und was als erstes da war, kann man halt schlecht nachweisen, weil wir halt den Patienten immer erst oder die Patientin immer erst dann sehen, wenn die Erkrankung da ist. Und auch dann werden die natürlich erst in Studien eingeschlossen. Was einen Hinweis darauf gibt, dass eine Behebung der Dysbiose doch sehr erfolgreich sein kann, ist die Tatsache, dass der fäkale Mikrobiomtransfer bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa durchaus positive Studienergebnisse gezeigt hat. Also wenn man es schafft, dass das Mikrobiom wieder so wird, wie wir es uns vorstellen, dann scheint auch die Entzündung besser zu werden. Wir können aber noch überhaupt nicht sagen, welche Bakterien oder auch Viren, es gibt gute Hinweise darauf, dass auch die Viren, die in unserem Mikrobiom vorhanden sind, uns da besonders unterstützen und eben besonders antientzündlich wirken. Oder ob es tatsächlich einfach nur die Diversität, also die Vielfalt ist.
Ja, das klingt ganz danach, als gäbe es da noch einiges zu forschen. Aber so grundsätzlich zusammengefasst, verstanden, zum einen wird das Mikrobiom sozusagen in Dysbalance gebracht, durch die Entzündung bei uns chronisch entzündlich Darmerkrankten. Zum anderen kann es grundsätzlich auch sein, dass aufgrund des Weglassen vieler verschiedener Lebensmittel zusätzlich noch so eine Dysbalance gefährdet wird, weil wir die guten Bakterien zu wenig füttern.
Genau, ja. Weil das Problem ist nämlich, dass die guten Bakterien, also was für uns so die klassischen Lactobacillen, Bifidobakterien, die kennt eigentlich jeder inzwischen, glaube ich, wenn man die gut füttern will, braucht man sogenannte FODMAPs. Das sind spezielle kleine Zuckermoleküle. Und die wiederum verursachen aber ganz oft Blähungen. Und das heißt, das lassen die Leute dann ganz oft weg, weil die ja schon genug Bauchweh haben.
Mhm. Ja, Stichwort Mikrobiomanalyse. Das Thema Mikrobiom bzw. Mikrobiomanalyse weckt unser aller Interesse. Wir haben da auch immer wieder mit diversen Angeboten, speziell im Online-Bereich zu tun, wo man Online-Werbeeinschaltungen sieht, wo man das Gefühl hat, dass sogenannte Mikrobiomanalysen vielleicht das Problem der Verdauungsprobleme oder der Erkrankung des Verdauungstraktes sein könnten. Das System klingt simpel, man versendet eine Stuhlprobe per Post und erhält dann diverse Ernährungsempfehlungen, welche das Mikrobiom wieder auf Vordermann bringen sollten. Wie sehen Sie das? Ist das dann tatsächlich so einfach in der Praxis?
Es wäre so schön, wenn es so einfach wäre. Meiner Meinung nach ist es das nicht. Hat unterschiedliche Gründe. Grund Nummer eins ist der sogenannte präanalytische Fehler. Das muss man vielleicht kurz erklären. Also Präanalytik bedeutet in der Labormedizin alles, was vor der eigentlichen Messung passiert. Und in unserem Fall ist es ja so, dass wir in unserem Mikrobiom anaerobe und aerobe Bakterien haben. Also Organismen, die mit Luft entweder super gut wachsen können oder halt sterben, wenn sie an die Luft kommen. Und unser Probengefäß hat ja jetzt Luft als Füllmedium. Das heißt, wenn wir unsere Stuhlprobe abnehmen und dann einfach nur den Deckel zuschrauben, ist ja da Luft im Probengefäß. Das heißt, wir bevorzugen bestimmte Mikroorganismen, dass die überleben bzw. weiter wachsen können und andere sind eben benachteiligt und sterben schneller ab. Das heißt, wir haben schon einen guten Fehler beieinander, bis die Probe im Labor ankommt. Das hat jetzt mal gar nichts mit der Genauigkeit des Labors zu tun, sondern das ist einfach so. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die leider oft nicht bedacht wird und die einfach auch extrem schwierig ist, nachzuweisen, das ist auch für Studien an Lebenden nicht ohne Riesenaufwand gut durchführbar, ist, dass wir zwei Arten des Mikrobioms im Darm haben. Wir haben einmal die Bakterien und Viren, die eben in der Darmschleimhaut wohnen. Und die sind extrem wichtig, weil die eigentlich bestimmen, wie viel Entzündung findet gerade statt. Die haben nämlich den direkten Kontakt zu unserem Immunsystem. Und dann haben wir das sogenannte luminale Mikrobiom. Das sind eben die Organismen, die im Darmlumen, also im Inneren des Darms, rumschwirren. Und das ist sozusagen unser Stuhlgang. Und das ist das, was wir mit der Stuhlanalyse messen. Und ob da jetzt genügend mukosales, also Schleimhautmikrobiom in der Probe dabei ist oder nicht, lässt sich halt nicht sagen.
Jetzt hört man aus Ihrer Botschaft klar heraus, dass die von uns angesprochenen Mikrobiomanalysen noch nicht den Nutzen erfüllen, den wir uns offenbar erhoffen. Es ist vermutlich vielleicht einfach noch zu früh, um hier klare Aussagen zu treffen. Man kann davon ausgehen, dass das Thema Mikrobiomforschung im Zusammenhang mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auch in Zukunft sehr polarisieren wird. Es ist aber mittlerweile mehrfach wissenschaftlich bestätigt, dass die Ernährung durchaus eine wesentliche Rolle für den Verlauf von Erkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa spielt bzw. spielen kann. Wie sehen Sie das? Welche Empfehlungen sprechen Sie Ihren CD-Betroffenen aus in Ihrer Praxis? Gibt es da ein paar allgemeine Tipps, mit welchen man sich den Alltag mit einer CD vielleicht erleichtern kann?
Ui, da würden mir viele einfallen. Versuchen wir mal ein bisschen zusammenzufassen. Also bei der Ernährung müssen wir uns als erstes fragen, soll die Ernährung die Therapie sein, ja oder nein? Das wünschen sich ja viele. Die Möglichkeit gibt es prinzipiell. Da gibt es einige Studien, die kommen eigentlich sogar aus dem Pädiatriebereich, also Kinder, die von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen betroffen sind. Da waren wir ja lange medikamentös ein bisschen eingeschränkt. Und da hat man sich eben überlegt, okay, was kann man ernährungstechnisch tun, damit es denen besser geht. Und da gibt es eben diese PENCDED-Diät, das heißt Partial Enteral Nutrition with Crohn's Disease Exclusion Diet. Ist nur für den Morbus Crohn wissenschaftlich nachgewiesen, funktioniert aber sehr gut und ist antientzündlich. Die Idee hinter der Sache ist, dass man initial natürlich einerseits den Körper mit allem versorgt, was er braucht, das heißt den wichtigen Vitaminen und auch vor allem Aminosäuren. Wir essen oft zu wenig Aminosäuren bzw. Eiweiße, damit der Körper gut regenerieren kann, weil man muss ja immer bedenken, in so einer Entzündung, da muss viel neu gebaut werden, da müssen dauernd neue Zellen gemacht werden, da müssen neue Enzyme gebildet werden. Für all diese Dinge brauchen wir Eiweiß. Und wenn wir das nicht genug zuführen, dann haben wir halt auch keine Bausteine, dass der Körper gescheit funktionieren kann.
Darf ich da ganz kurz unterbrechen beim Thema Eiweiß und Ernährung, weil wir viele Anfragen auch haben, wie sich Vegetarier am besten eiweißlastig ernähren können. Ich glaube, das ist bei vielen noch nicht ganz so angekommen, welche Lebensmittel eigentlich alle eiweißhaltig sind und dass man nicht unbedingt die große Portion Fleisch braucht, um eiweißhaltig zu essen.
Haben absolut, absolut. Also wir brauchen Fleisch nicht zwangsläufig. In dieser PNCDED-Diät ist allerdings der Konsum von Fleisch verpflichtend. Mhm. Da gibt es eben bestimmte Nahrungsmittel, die immer verzehrt werden müssen und dazu gehört zum Beispiel Hühnerfleisch, weil das eben extrem gutes Eiweiß hat, aber eben auch Eier. Mhm. Also das heißt, bei Vegetariern ist es absolut eine gute Idee, Eier zu konsumieren. Mhm. Und ich würde mir jetzt gerade mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung zunächst einmal über das Cholesterin nicht zu viel Gedanken machen, weil meistens sind die Patientinnen und Patienten ja eh unterernährt.
Ja.
Ja. Also das heißt, Eier sind eine sehr gute Eiweißquelle. Man kann natürlich auch sagen, wenn man Cholesterin sparen will, dass man den Eidotter weglässt oder halt nur, wenn man zum Beispiel eine Eierspeis macht, halt 3 Eiklar und nur 2 Dotter nimmt oder so. Aber gut, das muss jetzt jeder selber wissen. Und ansonsten, bei den pflanzlichen Eiweißen ist es so, da fehlt uns meistens eine essentielle Aminosäure in den Pflanzenproteinen, sodass es ganz wichtig ist, die immer zu mischen. Also zum Beispiel, wenn ich ein Curry mit Hülsenfrüchten kochen würde, dann würde ich versuchen, mehrere Hülsenfrüchte reinzugeben. Jetzt muss man allerdings sagen, dass Hülsenfrüchte und entzündliche Darmerkrankungen so mittelgut zusammenpassen.
Macht sich bemerkbar, sage ich mal, aus persönlicher Erfahrung.
Das geht jedem so, das ist auch in Ordnung. Man muss halt nur wissen, dass ein entzündeter Darm, also wenn es jetzt eine akute Entzündung ist, entlastet werden muss. Mhm. Das heißt, am Anfang Ballaststoffe sparen.
Oder vor allem in Schubzeiten, wenn man genau. noch nicht wirklich stabil ist genau. und ohnehin schon Beschwerden
genau.
hat.
Dass genau, okay. also das ist auch in dieser PEN-CDED-Diät so, dass man am Anfang wirklich relativ wenig Ballaststoffe zu sich nimmt und das sozusagen langsam aufbaut. Und das Ziel dieser Ernährung ist eben, dass man am Ende mit einem Mikrobiom dasteht, das divers ist und antientzündlich. Mhm. Mhm. Und dass man eben nur dadurch diese Bakterien fördert, die uns auch gut tun. Das ist allerdings eine sehr strikte Form der Ernährung und in den meisten Alltagssituationen nicht wirklich gut integrierbar, muss man sagen. Deswegen sind gute Tipps, die man sich aus dieser Form der Ernährung mitnehmen kann als CD-Patient, einmal die resistente Stärke. Resistente Stärke entsteht immer dann, wenn ich Kohlenhydrate, am besten Kartoffeln, koche, dann spalten sich die Stärkeverbindungen auf durch die Hitze und wenn das Ganze dann abkühlt, finden sich diese Verbindungen wieder zusammen, aber ein bisschen anders als vorher konfiguriert, so dass das besonders gute Nahrung für unsere Darmflora ist, also Kartoffelsalat.
Mhm. Ich glaube, bei Reis gilt dasselbe, oder? Habe ich das richtig
ja,
verstanden?
Das also Kohlenhydrate, genau, Kohlenhydrate funktionieren immer so. Und dann gibt es eben noch das Apfelpektin, das ganz gut ist. Das heißt, einen Apfel schneiden oder reiben und ein bisschen an der Luft oxidieren lassen, also braun werden lassen und dann essen. Das ist auch recht gut für die Darmflora.
Ja.
Das sind einmal zwei Tipps, die ich so geben kann. Und dann ist halt immer noch das große Thema Histamin.
Da haben wir eine eigene Episode. Ja, die folgende Episode, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, widmet sich Histamin bzw. Histaminintoleranz. Also schneiden wir es jetzt vielleicht nur ganz kurz an.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass ein entzündeter Darm A, mehr Histamin produziert und B, weniger Histamin abbauen kann. Entsprechend kann es trotz Verbesserung der Entzündungssituation unter Therapie zu weiterhin bestehenden Symptomen wie Blähungen oder Durchfall kommen. Und immer dann muss man ans Histamin denken. Mhm. Gleich vorweggenommen, das bedeutet nicht, dass man nie wieder Histamin essen darf.
Mehr dazu in der folgenden Episode. Ich hätte jetzt zum Abschluss noch eine wichtige Frage, Stichwort Nahrungsergänzungsmittel. Die Einnahme solcher wird ja in etlichen Fällen im Anschluss an so eine Mikrobiomanalyse beispielsweise als Empfehlung mit auf den Weg gegeben. Ist aber generell auch immer wieder ein Thema, was unsere Patientinnen und Patienten beschäftigt. Ist die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, vor allem im Rahmen einer CD, Ihrer Meinung nach sinnvoll? Beziehungsweise wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?
Also bei Nahrungsergänzungsmitteln muss man sich generell immer fragen, was ist mein Ziel? Wenn mein Ziel ist, dass ich einfach nur eine normale Versorgung anstrebe des Körpers, sodass eben alle Bausteine da sind, dass mein Körper gut funktionieren kann, dann kann ich das mit einer ausgewogenen Ernährung alleine schaffen. Bei CED im Speziellen muss man natürlich einkalkulieren, dass je schlimmer die Entzündung ist, desto mehr Nährstoffe werden gebraucht. Das heißt, wir haben einen erhöhten Verbrauch. Und je nachdem, wo die Entzündung ist, also bei Morbus Crohn-Patienten klassischerweise das terminale Ileum, da kann es eben auch sein, dass wir Resorptionsprobleme haben, dass also Nährstoffe nicht so gut aufgenommen werden können, auch wenn wir sie in einem ausreichenden Maß zu uns nehmen. Deswegen ist es mir bei meinen Patientinnen und Patienten besonders wichtig, dass wir regelmäßige Blutanalysen machen, wo wir schauen, wie ist das Eisen, wie ist der Zinkspiegel, wie schaut das Vitamin B12 aus, wie schaut die Folsäure aus, damit die Leute eben gut versorgt sind. Und dann muss man eben patientenspezifisch auch diskutieren, was ist der richtige Weg, diesen Nährstoff aufzufüllen. Also macht man das tatsächlich mit Nahrungsergänzungsmitteln? Geht das? Oder ist der Darm so schwer entzündet, dass es eine Infusion sein muss? Das würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, immer mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin in Ruhe zu besprechen, was für Sie jetzt der richtige Weg ist. Und ansonsten mit Nahrungsergänzungsmitteln ist meine Devise immer, wenn ich bestimmte Ziele verfolge, dann kann es natürlich auch Sinn machen, etwas unter Umständen vermehrt zuzuführen. Also nicht nur in normalen Dosierungen, sondern vielleicht auch mehr als üblich. Mhm. Das ist aber immer eine komplett individuelle Entscheidung und da kann man keine generalisierte Empfehlung rausgeben.
Ich möchte mich bei Ihnen für dieses interessante Gespräch zum Thema Mikrobiom bzw. Mikrobiomanalyse bedanken. Ich denke, es ist vielen von uns nun noch klarer geworden, dass das Thema Verdauung und Ernährung wesentlich vielfältiger, individueller und auch komplexer ist, als wir es uns manchmal vorstellen. Ernährung, Verdauung und die damit einhergehenden Beschwerden spielen dennoch eine sehr große Rolle für uns CD-Betroffene. Wir werden hier im Darmtalk deshalb noch zahlreiche Podcast-Episoden rund um das Thema Ernährung und Verdauung gestalten. Und wie schon angekündigt, Dr. Corinna Geiger wird uns auch in der kommenden Podcast-Episode als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen. Dann werden wir uns dem Thema Histaminintoleranz bei CED im Speziellen widmen. Interessante Links zu unserem heutigen Podcast sowie zur Ordination von Dr. Corinna Geiger findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im Darmtalk.